Deutschlandfunk, Information und Musik.
Circa 40 Kilometer Länge, Kosten von möglicherweise mehr als 1 Milliarde Euro. Eine Straße auf dem Westbalkan, die gefühlt dem Nirgendwo anfängt und dem Nirgendwo endet, weil sie nicht fertig gebaut ist und möglicherweise auch nie fertig gebaut wird. Dieses kuriose Infrastrukturprojekt ist Teil eines großen Ganzen, nämlich der sogenannten Neuen Seidenstraße Chinas. Beinahe 10 Jahre ist es her, dass der chinesische Staatschef Xi dieses Projekt verkündet hat, mitten in Zentralasien, quasi an einem Knotenpunkt der historischen Seidenstraßen. Allerdings war die Welt vor 10 Jahren noch eine andere. Vor allem China hat sich seitdem massiv verändert, woran eben jener Xi Jinping einen beträchtlichen Anteil hat. Wir reden über die neue Seidenstraße Chinas im Jahr 2023, in einer Zeit neuer Konflikte, einer Zeit, in der China als der große systemische Rivale gilt, nicht nur der USA, in gewisser Weise der gesamten westlichen Industriestaaten. Philipp Mattheis ist Journalist, unter anderem für die Welt, die Wirtschaftswoche und den Stern, und über die neue Seidenstraße hat er ein Buch geschrieben, Die dreckige Seidenstraße, wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit Staaten und Demokratien untergräbt. Mit ihm habe ich gesprochen vor der Sendung. Die neue Seidenstraße ist ja, wenn man so will, aus Marketing-Sicht durchaus ein Erfolg. Der Name ist vielen geläufig, der klingt friedfertig. Viele erkennen darin aber ein Instrument der Ausübung und Ausdehnung von Macht. Was heißt das konkret? Welches strategische Ziel will Peking erreichen?
Also ich würde sagen, es gibt zwei ganz große Linien, die man festmachen kann. Ganz simpel gesagt, es geht darum, die Rohstoffzufuhr nach China zu sichern. Und auf der anderen Seite geht es auch noch darum, chinesische Waren ins Ausland zu transportieren und dort Märkte zu erschließen und chinesische Produkte zu verkaufen. Und wenn man sich dann noch ein bisschen genauer anguckt, dann geht es auch um gewisse Abhängigkeiten. Es geht darum, auch den Status des US-Dollar als Leitwährung zu untergraben. Und es geht ganz sicherlich auch einfach um so Sachen wie Softpower und Einflussnahme auf Regierungen.
Sie haben in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel auch der Geschichte der Seidenstraßen gewidmet, also eben jetzt nicht der sogenannten neuen, sondern dem historischen Vorbild. Und ich frage mich, was ist das für ein Geschichtsbild, das Xi Jinping da propagiert, wenn er jetzt auf die historischen Seidenstraßen Bezug nimmt?
Also ich glaube, man muss zwei Sachen dazu wissen. Also das eine ist natürlich, dass China oder Peking immer eigentlich sehr gut darin ist, für bestimmte Konzepte sehr blumige, wohlklingende Namen zu finden. Ja, und ich glaube, das ist auch bei der neuen Seidenstraße eigentlich sehr gut gelungen, weil das ein Begriff ist, der eigentlich auch in westlichen Ohren durchgehend positiv konnotiert ist. Ja, also wir verbinden damit irgendwie Reichtum, Exotik, Orientalismus und so weiter, Handel. Da hat man, glaube ich, so aus Marketing-Gesichtspunkten einfach einen recht klugen Begriff gewählt, das neue Seidenstraße zu nennen. Und was man natürlich machen will, man will damit auch erinnern, sagen wir mal, an eine Zeit, die jetzt so ein bisschen am Wiederkommen ist oder die man zumindest aus Pekings Sicht wiederhaben möchte. Und das war einfach eine Zeit, wenn man sich historisch anguckt, dann lief einfach ein sehr viel höherer Prozentsatz des Welthandels geschichtlich immer über China. Ja. China war sozusagen das wirtschaftsstärkste Reich auf der ganzen Welt und konnte sich groß und ganz eigentlich aussuchen, mit wem man Handel treiben wollte. Und ich glaube schon, dass es darum geht, so diese tektonische Verschiebung, dass Asien im Aufwand ist, der Westen vielleicht eher am Schrumpfen ist. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass man dieses Konzept sozusagen wiederbeleben möchte.
Ich würde gerne ein Fallbeispiel etwas näher in Augenschein nehmen. Ehrlich gesagt auch deswegen, weil es ein sehr extremes Beispiel ist, nämlich Sri Lanka. Da wurde mit chinesischem Geld ein Hafen und ein Flughafen gebaut im Süden der Insel. Beides ist nicht profitabel, beides wird eigentlich gar nicht gebraucht. Der Hafen gehört inzwischen indirekt über Gesellschaften praktisch dem chinesischen Staat. Man kann sich dann schon fragen, wo liegt denn da der Sinn? Da gibt es zwei teure Großprojekte, von denen hat Sri Lanka nichts, von denen hat aber doch auch China nichts, oder?
Ja, so kann man es eigentlich sagen. Also Sri Lanka ist, einerseits ist es ein Extrembeispiel, andererseits ist es sehr, sehr typisch. Also ich sag mal, typisch ist, dass man im Rahmen dieser neuen Seidenstraße Kredite an kleinere Länder vergibt, um große Infrastrukturprojekte zu bauen. In dem Fall hat es sich um Hafen gehandelt. Ich sag's mal so jetzt, also wenn es sozusagen wirklich eine Win-Win-Situation wäre für Peking, dann wäre es so gelaufen, dass das Projekt profitabel ist, Sri Lanka seine Schulden ohne Probleme zurückzahlen kann und China sozusagen seine paar hundert Millionen gut angelegt hat und man noch darüber hinaus den Vorteil hat, dass man sozusagen seine Softpower erweitert hat und seine geostrategischen Positionen in der Region verbessert hat. Also das glaube ich, man muss da auch den Akteuren bestes Wissen und Gewissen unterstellen. Und ich glaube, so hätte man in Peking gerne gehabt, dass es so läuft. Tatsache ist aber, dass diese Projekte einfach oft sehr, sehr schlecht geplant wurden, dass sehr viel Geld im Rahmen von Korruption versickert ist und dass die Empfängerländer jetzt mit diesen riesen Krediten dastehen, wo sie Probleme haben, die zurückzuzahlen und die Projekte sich eigentlich nicht lohnen. Ja. Und das ist jetzt sozusagen, ist aus dieser Win-Win-Situation, die mal propagiert worden ist, ist eine Lose-Lose-Situation geworden, weil im Endeffekt hat Peking auch nicht wirklich viel davon, wenn man jetzt Probleme hat, sein Geld wieder zurückzubekommen und die Projekte sich nicht lohnen. Das ist relativ typisch, das findet man in vielen Ländern wieder. Ein Extrembeispiel war dann in dem Fall, dass es tatsächlich zu dieser Pachtung des Hafens für 99 Jahre an Peking gekommen ist. Da hatte man dann, als das damals passiert ist, hatte man Befürchtung, dass sich das in mehreren Teilen auf der Welt wiederholen könnte. Da muss man aber fairerweise sagen, also soweit ist es nicht gekommen. Das ist bis jetzt ein Einzelfall geblieben.
Wenn man sich so ein Beispiel anschaut und Sie haben gesagt, es gibt auch andere, dann hat man das Gefühl von so einer geopolitischen Strategie, die ja zum Beispiel Sigmar Gabriel erkannt haben will, da bleibt gar nicht so viel von übrig. Da wirkt das Verhalten von China gar nicht so planvoll, sondern oder auch nicht gut oder auch nicht bösartig, sondern eher so ein bisschen ungeplant und erratisch. Oder erkennen wir einfach noch den langfristigen Plan dahinter nicht?
Also ich glaube, den langfristigen Plan gibt es und in einer gewissen Weise ist die neue Seidenstraße für China auch ein Erfolg, weil man sozusagen einfach seinen Einfluss und seine wirtschaftliche Macht ausgedehnt hat. Das hat so gesehen mit all diesen Schwächen schon funktioniert. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass also diese Art der Fehlplanung, wie sie entlang der neuen Seidenstraße geschehen sind, die kann man auch in China selbst sehr oft sehen. Ja? Also das ist im Rahmen dieses Infrastrukturbooms, der vor allem dann so ab 2010 bis 2014 im eigenen Land stattgefunden hat, auch der hat immer wieder diese komischen Blüten getrieben. Also es gibt Geisterstädte in der inneren Mongolei, es gibt Brücken ins Nirgendwo, es gibt Flughäfen, die niemand braucht. Also all das kennt man so ein bisschen aus dem Inland. Ich glaube, das Problem ist dabei, sowohl in China als auch bei den Projekten außerhalb Chinas, ist, dass es immer Staatsunternehmen sind, die mit sehr viel Geld, aber sehr schlechter Planung agieren. Und ich glaube, das hat sich einfach fortgesetzt.
Jetzt mal ungeachtet der Tatsache, wie sinnvoll das im Einzelnen ist, für die Nehmerländer, aber auch für China selbst. China füllt offenbar aber doch eine Lücke, die von anderen reichen Industriestaaten offen gelassen wurde. Also am Anfang dieser Seidenstraße steht doch in gewisser Weise auch ein Versäumnis der westlichen Industriestaaten, oder?
Wenn der Bedarf bei den Empfängerländern nicht da wäre, dann wäre man, glaube ich, auch nie in die Situation gekommen, diese Kredite anzunehmen. Ja? Also China ist da einfach in eine Lücke gesprungen. Und was man auch sehr oft hört, und das ist eine recht ambivalente Geschichte, aber zum Beispiel in Afrika konnte ich schon sehr oft hören, dass Leute gesagt haben, ja, dass das Geld aus China kommt, ohne dass wir irgendwelche Auflagen erfüllen müssen. Und wir müssen nicht unsere Wirtschaft liberalisieren, wir müssen nicht unsere Währung abwerten und sonstige Sachen, sondern es kommt einfach sozusagen aus deren Perspektive auf Augenhöhe. Ja, das ist ein Satz, der relativ oft fiel. Das ist allerdings, wenn man sich es genauer anschaut, dann auch wieder nicht unbedingt so eine positive Sache, wie sie zunächst klingt, ne? Weil das chinesische Geld kommt eben auch komplett ohne Umweltauflagen, ohne Sozialstandards und richtet dann vor Ort auch oft große Schäden an.
Bei der berechtigten Kritik kann man natürlich auch fragen, haben nicht in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die westlichen Industriestaaten ebenfalls ein System, ich sag mal, von wirtschaftlicher Abhängigkeit geschaffen? Man ist ja auf die Märkte des globalen Südens gedrängt, hat möglicherweise gleichzeitig die eigenen Märkte aber wiederum streng abgeschottet. Ist der grundsätzliche Unterschied zum chinesischen Vorgehen wirklich so groß, wie man das gerne glauben mag bei uns?
Also ich würde mal sagen, dass genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, dass das in vielen Ländern so empfunden wird. Das ist schon so, ja. Also gerade von wegen, dass dort eine gewisse, ich sag mal, Äquidistanz empfunden wird. Von wegen, ja, früher kamen mal die Engländer und die Briten als Kolonialmächte, dann kamen die Amerikaner und jetzt kommen eben die Chinesen. Das sozusagen gleichsetzt. Ich wäre trotzdem damit ein bisschen vorsichtig, denn bei all der berechtigten Kritik, die es an IWF und Weltbank gibt, also da geht es ja schon auch mit all den Fehlern geht es darum, dass man eigentlich einen Zustand erlangen möchte, der für alle Beteiligten besser ist. Und da sehe ich schon einen Unterschied zum chinesischen Gehen, dass das eigentlich komplett machtpolitisch getrieben ist und nicht wirklich irgendwelche tieferen Werte hat, wo man sagt, man schafft ein System, das für alle Beteiligten wirklich gut ist.
Rührt ein Teil, das frage ich mich jetzt sozusagen aus der sehr, sehr westlichen Perspektive, rührt ein Teil des Unbehagens, den wir hier im Westen möglicherweise über dieses ja sehr groß angelegte, auch mit visionären Worten begleitete Projekt empfinden, daher, dass da tatsächlich ein globaler historischer Impuls möglicherweise kommt und der kommt dann eben aus dem Osten, aus China und nicht aus dem Westen, was in den letzten vielleicht 100, 150 Jahren der Fall war. Was glauben Sie?
Ich kann mir gut vorstellen, dass da eine gewisse eine narzisstische Kränkung auch damit verbunden ist, dass man einfach merkt, man verliert jetzt an Bedeutung. Ich würde aber trotzdem darauf hinweisen, einfach auf die Ambivalenz, die zu einer, im schlimmsten Fall auch zu einer Bigotterie werden könnte. Also wir sehen ja jetzt im Falle mit Russland, wie sehr wir quasi aus einer Wertedistanz, wo wir sagen, wir möchten nicht, dass ein autoritäres System seine Macht über seine Grenzen ausweitet. Und insofern würde ich sagen, ist das Unbehagen, das wir gegenüber der chinesischen Machtausweitung haben, eigentlich schon völlig berechtigt, weil es eben auch letztlich ein autoritäres System ist mit Werten, die nicht unbedingt von der individuellen Freiheit getragen sind. Und da würde ich schon sagen, also ich glaube, es steckt schon eine gewisse Kränkung aus westlicher Sicht dahinter, dass man jetzt sozusagen an einen globalen Bedeutungsverlust hat. Aber ich glaube, man muss schon auch sagen, die neue Macht, die da kommt, ist nicht von Menschenrechten getragen oder von universalen Werten. Ne? Also geht es um die Machtausweitung einer autoritär regierenden Partei.
Die neue Seidenstraße, die Strategie Chinas für mehr wirtschaftlichen und politischen Einfluss in Zeiten, in denen China und der Westen versuchen, ihre historisch schlechten Beziehungen wieder zu kitten. Darüber habe ich gesprochen vor dieser Sendung mit dem Journalisten Philipp Mattheis, der über die Seidenstraße ein Buch geschrieben hat.